alle deine Gebrechen. Frage: Warum erfahren wir das erste vollumfänglich hier auf der Erde? Und das zweite: Je älter wir werden, desto weniger. Hier sind wir schon sofort mittendrin in dieser Spannung zwischen Zusage und manchmal zu ganz anderer Erfahrung. Bei der Suche nach einer Antwort soll uns Offenbarung 5, Vers 5 und 6, Beginn von Vers 6, helfen. Ich lese uns Offenbarung 5, Verse 5 und 6a. Und einer der Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Lieber Vater im Himmel, und jetzt bitten wir dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du persönlich zu uns redest und dass du uns aus deinem Wort eine Hilfestellung gibst für diese Spannung. Und ich bitte dich ganz besonders im Blick auf die, die diese Spannung heute in besonderer Weise erfahren. Amen. Johannes darf hier in diesen Kapiteln, Offenbarung 4 und Offenbarung 5, einen Blick in den himmlischen Thronsaal tun. Und er sieht etwas von der unbeschreiblichen Herrlichkeit Gottes, des Vaters, der auf dem Thron sitzt. Von Jesus sieht er zunächst nichts. Was er auch noch sieht, ist ein Buch in der Hand des Vaters, das beschreibt, wie Gott seinen großartigen Willen und Plan gegen alle Widerstände vollenden wird. Aber dieses Buch ist versiegelt mit sieben Siegeln. Und solange es versiegelt ist, kann nicht nur keiner etwas von diesem Plan erfahren, der Plan wird auch überhaupt nicht umgesetzt werden können. Und deshalb beginnt eine große Suchaktion. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Es wird im Himmel gesucht, es wird auf der Erde gesucht, es wird unter der Erde gesucht. Erfolglos. Johannes ist einem Nervenzusammenbruch nahe. Das kann doch nicht wahr sein. Der Plan ist fertig. Und jetzt kann niemand dieses Buch öffnen. Und dann hört er den erlösenden Satz: Weine nicht, siehe, es hat gesiegt der Löwe aus dem Stamm Juda. Jesus wird angekündigt. Er darf das Buch öffnen. Er ist der siegreiche Überwinder. Der Löwe steht für Sieg. Das hört Johannes. Und natürlich glaubt er das. Aber wie er hinschaut, sieht er keinen siegreichen Löwen, sondern ein Lamm, wie geschlachtet. Das Lamm steht für Leiden. Ja, wieso sieht Johannes denn jetzt das Lamm? Karfreitag, der große Leidenstag Jesu, ist doch vorbei. Es ist doch Ostern geworden. Es ist doch Himmelfahrt geschehen. Hat es nicht Pfingsten gegeben, die Ausgießung des Geistes und der Beginn der Gemeinde? Warum sieht Johannes denn jetzt nicht den Löwen? Warum hört er nur, der Löwe Juda hat überwunden? Warum ist der Löwe nur im Glauben zugänglich? Warum ist allein das Lamm sichtbar. Wieder diese Spannung zwischen Zusage einerseits und Erfahrung andererseits. Oder die Spannung zwischen Glauben und Schauen. Ich möchte zwei Fragen stellen. Und das sind auch meine zwei Punkte heute Morgen. Erste Frage, woher kommt diese Spannung? Was ist denn eigentlich die Ursache dafür? Warum ist das so? Und zweite Frage, wie gehen wir in der richtigen Weise mit dieser Spannung um? Zuerst also die erste Frage, was ist die Ursache für diese Spannung? Ich will ganz klarstellen, die Ursache ist nicht, dass Jesus nicht gesiegt hätte oder vielleicht nicht so richtig gesiegt hätte. Doch Kreuz und Auferstehung stehen für den Sieg Jesu. Sie stehen für Abschluss und Vollendung unserer Erlösung. Und sie sind Zeichen seines Sieges und seines Triumphes. Ich will am heutigen Tag nur eine Bibelstelle nennen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Dass Jesus diese Zusage, die er noch vor Himmelfahrt gegeben hat, am ersten Pfingsttag einlösen konnte, dass am ersten Pfingsttag mit einem Paukenschlag eine Großgemeinde in Jerusalem entstehen konnte, dass der Siegeszug des Evangeliums um die Welt begann und noch heute andauernd, dass der Teufel nichts davon verhindern konnte, das liegt daran, dass Jesus der Sieger ist, dass er der König ist, der Löwe, der überwunden hat. Also die Ursache für diese Spannung ist nicht, dass Jesus vielleicht doch nicht so richtig gesiegt hätte. Nein, er hat auf der ganzen Linie gesiegt. Aber warum ist dann unsere Erfahrung oft eine andere? Vielleicht hilft es, wenn wir uns das Folgende ganz bildlich vor Augen halten. Auf der einen Seite ist da die Zeit, die vom Sündenfall herkommt, mit all den Folgen des Sündenfalls, Krankheit, Katastrophen, Kriminalität und am Ende der Tod. Diese Zeit läuft auf Gottes Gerichtstag zu. Dann ist Schluss mit dieser sündigen Welt. Und dann beginnt eine neue Zeit, eine Zeit des Friedens, eine Welt ohne Sünde und ohne Krankheit und ohne Leid. Und jetzt offenbart uns das Neue Testament, dass der Übergang von der einen Zeit zur anderen Zeit nicht in einem ganz kurzen Moment nur besteht, ein Tag vielleicht, sondern aus einem Zeitraum. Und in diesem oder während dieses Zeitraums überlappen sich diese zwei Zeitalter. Das Zeitalter nach dem Sündenfall, das geht noch weiter, obwohl das Neue bereits begonnen hat. Mit Jesus, mit seinem Kommen, mit seiner Verkündigung, mit seinem Sterben und Auferstehen, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes hat das Reich Gottes begonnen. Aber gleichzeitig geht das Alte noch weiter. Und durch diese Überlappung kommt es zu einer Spannung. Einerseits sind wir als Gläubige in Christus und gerecht. Andererseits erleben wir, dass die Sünde nach wie vor unser Denken bestimmt. Einerseits sind wir bereits jetzt Erben des ewigen Lebens. Ja, die Bibel sagt, wir sind mit Christus bereits jetzt in die himmlischen Örter versetzt. Unsere Heimat ist im Himmel. Andererseits unterliegen wir der Vergänglichkeit. Wir werden krank, wir haben Schmerzen, wir sterben. Auf der einen Seite treffen alle Wahrheiten des Evangeliums auf uns zu, einschließlich der von Psalm 103, die wir am Anfang gehört haben. Auf der anderen Seite unterliegen wir immer noch den Gesetzmäßigkeiten dieser gefallenen Welt. Wir sind Bürger des Himmels und wir sind gleichzeitig in dieser gefallenen Welt. Und deshalb kommt es zu einer Spannung, die Paulus einmal so auf den Punkt gebracht hat, in 2. Korinther 5, Vers 6 und 7. Solange wir im Leibe wohnen, also das ist hier auf dieser Ebene, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben, das hier, nicht im Schauen, das wäre hier. Als Paulus seine erste Missionsreise unternahm, da erlebte er auf der einen Seite große Siege. Christus baute sein Reich. Der Herr tat Großes. Aber auf der letzten Station dieser ersten Missionsreise wäre er fast zu Tode gesteinigt worden. Als er auf dem Rückweg diese gerade neu gegründeten Gemeinden noch einmal besuchte, da heißt es in der Apostelgeschichte, sie stärkten die Seelen der Jünger. Aber wissen Sie mit welchen Worten? Apostelgeschichte 14, Vers 22, sagt Paulus, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Das war seine Erfahrung während dieser ersten Missionsreise. Paulus sah das glasklar. Die Löwengemeinde, die triumphierende Gemeinde, das ist die himmlische Gemeinde, die kommt. Jetzt ist die Gemeinde die Lammesgemeinde, die leidende Gemeinde. Und deshalb schließt unser Weg auch Bedrängendes und Beschwerliches mit ein. Und wenn Sie die Lieder durch die Kirchengeschichte, die gedichtet wurden, lesen, dann sehen Sie immer beides. Das Wissen um die Erlösung und die Herrlichkeit und die Gegenwart des Leides im Leben von Christen. Das Ziel ist herrlich, der Weg beschwerlich. Johannes der Täufer war jemand, der diese Spannung als Glaubenskrise erlebt hat. Er war überzeugt, Jesus ist der Messias. Aber jetzt saß er im Gefängnis und Jesus holte ihn nicht heraus. Herodes schien mächtiger zu sein. Und Johannes fing an zu überlegen und vielleicht auch zu zweifeln. Und dann schickte er seine Jünger zu Jesus. Bist du, der da kommen soll? Und Jesus, er verweist auf seine Wunder. Lahme gehen, Blinde sehen, Dämonen, selbst der Tod müssen ihm gehorchen. Ich bin der Sieger. Und durch diesen Hinweis, den er den Jüngern des Johannes mitgibt, daran sieht man, er nimmt Johannes ernst. Er stärkt seinen Glauben mit Hilfe dieser Hinweise, aber die Spannung löst er für Johannes nicht auf. Erlebst du gerade Ähnliches? Du weißt in deinem Herzen, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Du glaubst seiner Zusage. Ist nicht das Problem. Aber du erlebst etwas völlig anderes. Vielleicht gerade buchstäblich großes Leid. Oder jemand in der Familie geht durch tiefe Krankheit. Und der Herr greift nicht ein. Dann sind wir drin. Und dann ist die zweite Frage, wie gehen wir persönlich mit dieser Spannung um? Und zwar auf die richtige Weise. Es gibt auch eine falsche Weise und vielleicht gehe ich darauf mal zuerst ein. Einige versuchen, diese Spannung aufzulösen, indem sie eine dieser zwei Ebenen vergessen. Also zum Beispiel die irdische Ebene einfach vergessen und sagen, das, was für den Himmel gilt, das gelte auch jetzt schon. Er heilet alle deine Gebrechen. Schon jetzt? Keine Frage. Jesus hat die Macht zu heilen und immer wieder tut er das auch. Der Satz, ich bin der Herr, dein Arzt, der gilt heute nach wie vor. Und wer hat es nicht schon von uns erfahren? Aber die Bibel zeigt, diese Verheißung, er heilet alle deine Gebrechen, gilt voll und ganz erst für den Himmel. Nicht schon jetzt einen Anspruch auf Heilung. Den gibt es nicht. Endgültige Überwindung von Krankheit und Leid stehen aus. Im Grunde müssen wir sogar im Blick auf den ersten Teil des Vers aus Psalm 103, der dir alle deine Sünde vergibt, die Zeiten unterscheiden. Von der Strafe der Sünde befreit er voll und ganz jetzt. Die Macht der Sünde können wir in dieser Überlappungszeit in Gottes Kraft überwinden. In einem Leben, in dem der Geist Gottes uns eine neue Gesinnung und eine neue Einstellung wirkt, auch eine Einstellung zur Sünde, da erleben wir Veränderung. Aber die Gegenwart oder von der Gegenwart der Sünde befreit er uns jetzt noch nicht, sondern erst im Himmel. Und ich warne auch vor einem Ansatz, der manchmal auch in unsere Kreise eindringt, dass wir das Reich Gottes schon jetzt hier auf der Erde verwirklichen können, zum Beispiel dadurch, dass wir verkündigtes Wort und die soziale Tat kombinieren und dann so langsam diese Welt in Gottes Reich verwandeln könnten. Wir können es nicht und auch nicht auf irgendeine andere Weise. Das sind alles Versuche, die Spannung aufzulösen, indem wir die irdische Dimension ausblenden und so tun, als wenn wir den Himmel auf die Erde bringen könnten. Das ist nicht der richtige Weg. Andere versuchen es genau umgekehrt. Sie blenden die himmlische Dimension aus. Sie leben nur noch hier. Sie leben nur noch für die Ziele dieser Welt. Sie leben ganz so, wie man halt in dieser Welt so lebt. Als ob es die himmlische Dimension nicht gäbe. Trachtet nach dem Reich Gottes ist für sie ein Fremdwort. In ihrem Leben gibt es keine erkennbare Überwindung der Sünde. Sie zeigen auch wenig Freude und wenig Einsatz für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Zu Konferenzen wie dieser, da muss man sie eher hinschleppen. Wenn der Glaube Konsequenzen hat, gar ein Bekenntnis zu Jesus erfordert, dann kneifen sie feige. Die Spannung auf diese Weise auszublenden, indem ich diese Dimension vernachlässige, erspart zwar Anfeindung und Unbequemlichkeit und alles, was man so unter dem Begriff Leiden um Christi willen zusammenfassen könnte. Aber dieser Weg gibt keinen Anteil am Sieg und an der Herrlichkeit Christi. Wenn du fortgesetzt die himmlische Welt ignorierst, kann die Frage fast nur lauten, ob du überhaupt ein Christ bist oder eher dran wäre, dich vor Christus zu beugen und ihn zu bitten, aus dir einen solchen Menschen zu machen, der dich auf ihn ausrichtet und der dann auch bestehen kann, wenn er wiederkommt. Also die Spannung aufzulösen, auf egal welche Weise, das ist nicht der richtige Weg. Das bringt uns weg von Christus. Das bringt uns in die Irrtümer oder sogar ihr Lehren hinein. Was dann? Paulus empfiehlt, folgende Sichtweise anzunehmen, wie er sie in 2. Korinther 4, Vers 17 nennt. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Trübsal, das ist so ein ganz umfassendes Wort für jede Art von Schmerz, von Leid, von allem Möglichen, was uns das Leben schwer macht. Und Paulus weiß, gegenwärtiges Leid kann unsere Gefühle so stark beeinflussen, dass alle Aussichten auf die Herrlichkeit uns vergehen. Und deshalb gibt der weise Seelsorger in diesem Vers einen Rat. Und der Rat heißt im Grunde, vergleiche. Vergleiche dein jetziges Leid, das, was dir gerade das Leben schwer macht, vergleiche es mit der zukünftigen Herrlichkeit. Vermutlich hat er so eine alte Waage mit so zwei Waagschalen vor Augen. In die eine Waagschale packe dein ganzes Leid. Alles, was gerade so schwer ist. Wow, und diese Waagschale, die geht runter. Aber jetzt packe in die andere Waagschale die Herrlichkeit hinein. Und dann vergleiche. Die Herrlichkeit wiegt wesentlich schwerer. Denn nicht nur ist sie über alle Vorstellung groß und schön, sie dauert auch ewig. Wenn die ersten 10.000 Jahre rum sind, ist überhaupt nichts rum. Leid dagegen ist zeitlich und begrenzt. Und wenn man diesen Vergleich anstellt, dann hat Leid fast kein Gewicht. Und dann macht Paulus uns mit einer großen Wahrheit in diesem Vers vertraut. Auch wenn Gott seine Gedanken und Absichten im Verborgenen hält, sollst du wissen, Gott hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht verlassen. Im Gegenteil, er ist im Hintergrund tätig. Er sorgt dafür, dass alles Leid deines Lebens, alle Schmerzen, alle Krankheit, alle Not dich für und auf die Herrlichkeit zubereiten. Leid im Leben eines Christen ist nicht einfach nur sinnlos. Es muss einem Zweck dienen. Es soll dir manchmal schon hier, aber auf jeden Fall im Blick auf die Herrlichkeit zum Vorteil werden. Dafür sorgt Gott. Er schafft im Hintergrund. Wir werden das heute Nachmittag noch ein bisschen vertiefen. Andrew Murray, ein Pfarrer schottischer Abstammung, wirkte in Südafrika, der fragte sich einmal ebenfalls, welche Bedeutung hat Trübsal in meinem Leben? Und er hat folgende vier klassischen Antworten gegeben. Erste Antwort, ich mache mir klar, Gott hat mich hierher gebracht. An diesen Ort, in diese Situation. Ich stehe hier durch seinen Willen an diesem harten Platz und auf diese Tatsache vertraue ich. Zweitens, Gott wird mich hier in seiner Liebe bewahren und mir die Gnade geben, mich als sein Kind zu verhalten. Dritte Antwort. Gott wird mir die Schwierigkeiten zum Segen machen und mich die Lektionen lernen lassen, die er mich lehren möchte. Und vierte Antwort. Wenn Gott will, kann er mich hier wieder herausholen, jederzeit, wann er will und auf welche Weise er das machen will. In Kurzform, ich bin hier durch Gottes Willen, ich werde hier von ihm gehalten, ich bin hier in seiner Schule und ich bin hier, solange er will, solange er es für richtig hält. Ich fasse zusammen, was wir heute Morgen hier gehört haben. Als Christen leben wir in einer Übergangszeit eines schon jetzt und noch nicht, in der sich das Reich Gottes und das Reich der Welt überlappen. Wir wissen um den Sieg des Löwen und an diesem Sieg freuen wir uns. Aber wir wissen auch, wir erblicken den Löwen nur in Gestalt des Lammes. Und das bringt für uns als Christen eine Spannung mit sich. Und die wollen wir anerkennen und aushalten, indem wir im Glauben leben. Und das bedeutet, wir weigern uns, die Wahrheit des Evangeliums abhängig zu machen von dem, was wir leben, erleben oder sehen. Ich weigere mich zu sagen, weil ich keine Heilung meiner Krankheit erlebe, stimmt es wohl nicht, er heilet alle deine Gebrechen. Doch, es kommt. Ich weigere mich zu sagen, wenn ich gerade eine schwierige Zeit durchmache und mein Gebet um Hilfe nicht erhört wird, dann stimmt es wohl nicht, dass Jesus Gebet erhört und treu ist. Doch, wie könnte er jemals untreu werden? Ich weigere mich, die Wahrheit des Evangeliums von dem abhängig zu machen, was ich oder andere erfahren oder was ich in der Welt sehe. Stattdessen schaue ich auf das Unsichtbare und erwarte die volle und endgültige Erfüllung dessen, was mir in der Bibel gezeigt wird und zugesagt wird, nicht schon jetzt, sondern an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und wenn ich das tue, dann werde ich auch der Versuchung widerstehen, die Spannung zwischen Zusage und Erfahrung auf eine falsche Weise aufzuheben. Ihr Lieben, der Tag kommt. Da wird durch die Gestalt des Lammes die Gestalt des Löwen hindurch leuchten, ganz sichtbar, ganz kräftig und auf ewig. Amen.